Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 bis 28 der Sure 34, Sabr.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, unser Herr wird uns alle versammeln. Dann wird er zwischen uns richten in Gerechtigkeit, und er ist der vortrefflichste Richter, der Allwissende. Sprich, zeigt mir jene, die ihr ihm als Gottheiten zur Seite gesetzt habt. Doch nichts gibt es, was ihm gleich oder beizusetzen wäre. Nur er ist Allah, der Erhabene und Allweise. Und wir haben dich entsandt nur als Bringer froher Botschaft und als Warner für die Menschheit. Jedoch die meisten begreifen es nicht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. am Freitag, dem 11. August 2023, gleich dem 20. Monat 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Außenminister Amir Abdullahian: Im Ukraine-Krieg waren und sind nicht auf einer der beiden Konfliktparteien. Iran bestätigt Verlegung iranischstämmige US-Bürger in Hausarrest. Hamas-Politbüro-Chef und PA-Vorsitzender sprachen über Einheit und Versöhnung. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Außenminister Amir Abdullahian: Im Ukraine-Krieg waren und sind nicht auf einer der beiden Konfliktparteien. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran, Hossein Amir Abdullahian, hat erneut Berichte dementiert, wonach Iran im Ukraine-Krieg auf der Seite der Russischen Föderation stehe. Auf der Pressekonferenz während der 15. gemeinsamen iranisch-südafrikanischen Wirtschaftskommission in Pretoria unterstrich Amir Abdullahian, dass kein glaubhaftes Dokument zum Einsatz iranischer Drohnen im Krieg gegen die Ukraine vorgelegt worden sei. Auf der Konferenz erläuterte der iranische Außenminister ausführlich die Positionen der Islamischen Republik Iran zu internationalen und regionalen Themen. Zum Ukraine-Krieg und zu den angeblichen iranischen Drohnenlieferungen an Russland betonte der iranische Chefdiplomat: Wir standen und stehen nicht auf der Seite einer der Kriegsparteien in der Ukraine, um den Krieg fortzusetzen. Wir betrachten Krieg nicht als Lösung und glauben, dass alle Seiten versuchen sollten, eine politische Lösung zu finden, fügte er hinzu. Amir Abdullahian bezeichnete ferner den Vorwurf des Einsatzes iranischer Drohnen im Krieg gegen die Ukraine erneut als unbegründet und falsch und sagte: Ich habe diesbezüglich viele Male mit meinem ukrainischen Amtskollegen gesprochen und uns sogar darauf geeinigt, und sich die Militärs beider Länder dazu treffen sollten. Unser Zweck dieses Treffens sollte sein, angebliche Dokumente der Ukraine und einiger westlicher Länder für den Einsatz iranischer Drohnen in der Ukraine zu erhalten. Er fügte hinzu: Die ukrainische und die iranische Delegation führten vor etwa 7 Monaten im Oman eine Diskussion auf militärischer Ebene. Von der ukrainischen Seite wurden dabei jedoch keine glaubhaften Dokumente vorgelegt. Wir haben die ukrainische Seite gebeten, diesbezüglich Dokumente vorzulegen. Darüber hinaus versicherten uns die russischen Behörden, dass sie im Rahmen der bestehenden und alten Verteidigungskooperationen zwischen Teheran und Moskau niemals iranische Kriegsausrüstung im Ukraine-Krieg eingesetzt haben und auch nie einsetzen werden. Iran bestätigt Verlegung iranischstämmige US-Bürger in Hausarrest. Die Vertretung der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen, UN, hat bestätigt, dass 5 im Iran inhaftierte iranischstämmige US-Bürger in Hausarrest verlegt worden seien. Dazu teilte die UNO-Vertretung bei den UN der amtlichen iranischen Nachrichtenagentur IRNA am Donnerstag mit: Dieser Schritt erfolge im Rahmen einer Vereinbarung unter Vermittlung eines Drittstaates, sodass die Parteien die betroffenen 5 Gefangenen gegenseitig freilassen und amnestieren. Laut der Vereinbarung sollen die in Südkorea blockierten iranischen Gelder freigegeben und nach Katar überwiesen werden. Am Donnerstag Ortszeit hatte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats der USA, Adrienne Watson, erklärt: Wir bestätigen, dass Iran 5 illegal inhaftierte Amerikaner aus dem Gefängnis entlassen und unter Hausarrest gestellt hat. Obwohl dies ein ermutigender Schritt ist, hätten diese US-Staatsbürger, darunter Siamak Namosi, Murat Tahbaz, Imad Sharqi und zwei Amerikaner, die nicht namentlich genannt werden sollten, niemals inhaftiert werden dürfen, fügte die Sprecherin hinzu. Watson fügte hinzu, wir werden ihre Situation weiterhin genau beobachten. Natürlich werden wir unsere Bemühungen fortsetzen, bis alle in Iran festsitzenden US-Bürger nach Hause zurückkehren. Die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates der USA erklärte, bis dahin würden die Verhandlungen über ihre endgültige Freilassung fortgesetzt und diese Verhandlungen seien heikel. Daher würden wir nur wenige Einzelheiten über ihren Hausarreststatus oder über unsere Bemühungen um ihre Freilassung nennen. Der US-Nachrichtensender CNN berichtete gestern Donnerstag Ortszeit unter Berufung auf den Rechtsberater eines der Häftlinge mit doppelter Staatsbürgerschaft in Iran, dass vier Häftlinge mit doppelter Staatsbürgerschaft aus dem Evin-Gefängnis in den Hausarrest in einem Hotel verlegt wurden. Ein fünfter US-Staatsangehöriger sei bereits vor einigen Wochen in den Hausarrest überstellt worden, hieß es aus einer anderen Quelle. Christian Amonpour, eine renommierte Moderatorin des CNN-Netzwerks, zitierte Jared Kantzer, den Rechtsberater von Siamak Namosi, mit den Worten, die Überführung US-Geiseln aus dem Evin-Gefängnis durch Iran in den Hausarrest ist eine wichtige Entwicklung, obwohl ich hoffe, dass dies der erste Schritt zu ihrer endgültigen Freilassung ist. Dies sei bestenfalls der Anfang vom Ende und nichts weiter. Dazu schrieb die New York Times, nach Angaben mehrerer mit dieser Vereinbarung vertrauter Verantwortungsträger haben die Vereinigten Staaten und Iran eine Vereinbarung getroffen, fünf in Iran inhaftierte US-Bürger im Austausch gegen mehrere in den USA festsitzenden Iraner freizulassen. Und schließlich wird Iran auch noch Zugang zu seinen Öleinnahmen in Höhe von etwa 6 Milliarden US-Dollar bekommen. Zu den bekanntesten US-Häftlingen in Iran gehört der Geschäftsmann Siamak Namosi, der beide Staatsbürgerschaften hat. Er war im Oktober 2015 wegen des Vorwurfs der Spionage festgenommen worden. Sein Vater Borir, ein früherer UNICEF-Mitarbeiter, wurde ebenfalls festgenommen, als er sich im Iran für die Freilassung seines Sohnes einsetzen wollte. Er kam im Oktober aus gesundheitlichen Gründen frei. Hamas-Politbüro-Chef und PA-Vorsitzender sprachen über Einheit und Versöhnung. Vorsitzender der palästinensischen Autonomiebehörde und Chef des Politbüros der islamisch-palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas haben in einem Telefongespräch am Donnerstagabend Fragen der palästinensischen Einheit und Versöhnung erörtert. Wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, ging es bei dem Telefonat zwischen Mahmoud Abbas, dem PA-Vorsitzenden, und Ismail Haniya, dem Chef des Hamas-Politbüros, um die Umsetzung der kürzlich in Kairo erzielten Vereinbarung zwischen den Führern palästinensischer Gruppen über die Bildung eines Komitees zur Verfolgung der nationalen Einheit und Versöhnung. Das Treffen palästinensischer Gruppen in Kairo endete vor etwa 2 Wochen, ohne dass eine gemeinsame Abschlusserklärung abgegeben wurde. Am Ende dieses Treffens kündigte der Vorsitzende der palästinensischen Autonomiebehörde die Bildung eines Komitees aus palästinensischen Gruppen an, mit dem Ziel, die Spaltung zu beenden und die Gespräche mit dem Ziel der nationalen Einheit fortzusetzen. Bei dem Treffen lehnte Abbas bewaffneten Widerstand ab und sprach sich für die Option eines friedlichen Widerstands der Bevölkerung aus. Ezzat Tarrasch, Mitglied des Hamas-Politbüros, sagte hingegen, dass die Priorität und das Hauptziel des Treffens der Führer palästinensischer Gruppen in Kairo darin bestand, eine umfassende nationale Strategie und Vorgehensweise zu verabschieden und die Bemühungen zur Bekämpfung des zionistischen Besatzungsregimes und seiner Verbrechen gegen die palästinensische Nation sowie die Verteidigung von Al-Quds, der Al-Aqsa-Moschee und aller islamischen und christlichen heiligen Städten gegen die Gefahr der Judaisierung und die gegen die israelischen Siedlungsausweitung zu integrieren. Das Treffen der Führer der palästinensischen Gruppen fand am Abend des 30. Juli in der Stadt Elmin in Ägypten statt. Die Delegationen von Hamas und Fatah hatten sich vor Beginn des Treffens der Führer der palästinensischen Gruppen in Kairo getroffen. Islamischer Dschihad entsandte keinen Vertreter. Israelischer Nachtangriff auf Tulkarm. Israelische Armee hat am Donnerstagabend mit zahlreichen Militärfahrzeugen das Lager Tulkarm im Osten der Stadt Tulkarm angegriffen und dabei einen palästinensischen Jugendlichen getötet. Bei dem Opfer handelt es sich um Mahmoud Jihad Al-Jared. Außerdem wurden 7 weitere Palästinenser verletzt. Lokale Quellen berichteten, dass die Besatzungstruppen am Donnerstagabend mit einer großen Anzahl von Militärfahrzeugen das Lager Tulkarm im Osten von Tulkarm angegriffen hätten und ihre Scharfschützen auf den Dächern hoher Gebäude stationiert gewesen seien. Wie diese Quellen weiter berichteten, griffen die palästinensischen Widerstandskämpfer während des Angriffs der Besatzungstruppen auf das Lager Tulkarm die israelischen Angreifer mit schwerem Beschuss und Handgranaten an, was zu einem bewaffneten Konflikt zwischen den Widerstandskräften und den israelischen Kräften führte. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 32 Grad Celsius. In einigen iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 29 Grad, Mashhad 27 Grad, Isfahan 29 Grad, Shiraz 29 Grad und Bandar Abbas 34 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Nouri mit dem Titel Sholizor, das heißt Reisfeld.
شکفته غنچه مهتاب تو بهشت شالیزاران سنبول میرخصد به ناز با سرود شالیکاران شالیزار سبز و بیدار پیرهن عروس پوشیده عطر خاک عطر مهتاب عطر تازه امیده آه لای لایی لای لایی شالیزار امید مایی لای لایی لای لایی شالیزار نور خدایی مهتاب شالی می رود تا سهر بیاید شالی زار در انتظار تا که خورشید در بیاید شالی زار سبز و بیدار پیرهن عروس پوشیده عطر خاک عطر مهتاب عطر تازه امیده شالیزار امید مایی لای لایی لای لایی شالیزار نور خدایی کوچ کنیم از دیار خوب خوب. وای خدا نزا بشینه خاک غریبی بهمون، خون میدون روی خاکم خاک خمونای تلایه، جون میدون غم ندارم بالا سرموی خدایا. لای لای لای لای چه خوش بلات خون، لای لای لای لای دشمنو میبینم پشیمون. خون بستم میکشم بروی دشمن، مخم با اسب کرم میتازم بسوی دشمن، اسب پی زین و برگم یار قشنگم توفنگم، چکم با شمشیرم قطار قطار فشنگم. لای لای لای لای چه خوش ولات خون، لای لای لای لای دشمنو میبینم پشیمون.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran! Liebe Hörerfreunde, wie Sie sich sicherlich erinnern, haben wir beim letzten Beitrag dieser Sendereihe unseren Besuch auf dem weltbekannten Meydan-e-Imam oder Nachtjahan in Isfahan begonnen. Wir berichteten, dass dieser zu den größten Plätzen der Welt gehört und in früheren Zeiten unter anderem für das Polospiel, eine in Iran heimische Sportart auf Pferden, und andere gesellschaftliche Ereignisse der damaligen Zeit genutzt wurde. Heute ist dieser Platz eine parkähnliche Anlage, die unter anderem zu politischen Großveranstaltungen wie kürzlich zu den Feiern und Kundgebungen anlässlich des 33. Jahrestages des Sieges der Islamischen Revolution in Iran genutzt wird. An Freitagen wird der Platz vor der Imam-Moschee an der Südseite zum Freitagsgebet genutzt. An normalen Tagen ist der Platz vor allem auch ein Anziehungspunkt für Touristen und Besucher der Stadt Isfahan und es werden Kutschfahrten um den Platz angeboten. Der Meydan-e-Imam in Isfahan ist vollkommen von zweistöckigen Arkadengebäuden umbaut und an jeder Seite dieses Platzes finden wir den Zugang zu einem historischen Gebäude. Bei unserem letzten Besuch haben wir die Sheikh Lutfullah Moschee auf der Ostseite besucht und kurz beschrieben, eine Moschee, die durch die fehlenden Minaretttürme besonders ins Auge fällt. Musik. Heute wollen wir uns dem Hauptgebäude an der Südseite dieses Platzes zuwenden. Es ist die ehemalige Königsmoschee, die auch als Abbasi-Moschee nach dem Safaviden-Herrscher Schah Abbas I., der, so berichten die historischen Dokumente, selbst den Grundstein für diesen Bau im Frühjahr des Jahres 1611 nach Christus gelegt haben soll. Das hieße also, dass diese Moschee nun schon ein Alter von rund 400 Jahren hat. Denn die Vollendung dieses Prachtbaus fand im Jahr 1638 statt. Schah Abbas konnte dies, den Geschichtsdaten zufolge, dann aber noch nicht mehr erleben. Heute heißt diese Moschee zu Ehren des Gründers der Islamischen Republik Iran, Imam Khomeini, Masjid-e-Imam. Im Jahre 1932 wurde sie in die Liste des iranischen Nationalerbes und 1979 zusammen mit dem gesamten Gebäudekomplex des Meydan-e-Imam in die UNESCO-Weltkulturerbe-Liste eingetragen. Durch ein prächtig mit Kachelmalereien verkleidetes hohes Portal und eine Vorhalle wird vom Imamplatz aus der Hof der Moschee betreten. Das 27 Meter hohe Eingangsportal wird von zwei 42 Meter hohen Minaretttürmen, die es einrahmen, noch überragt. Die eigentliche Moschee besitzt ebenfalls zwei Minaretttürme mit einer Höhe von 48 Metern und eine 52 Meter hohe Kuppel. Der Moscheebau und nicht nur die Gebetsnische Mihrab wurde in Richtung Mekka, das heißt in südwestlicher Richtung, angelegt und deshalb liegt die Moschee in einem 45-Grad-Winkel zur Südfront des Imamplatzes. Die Ausrichtung der Moschee nach Mekka soll übrigens der große islamische Gelehrte Sheikh Bahai errechnet haben. Blau und Türkis sind die nominierenden Farben der Kachelverkleidungen dieses monumentalen Meisterwerkes. Aber auch viele andere Farben wie Grün, Gelb, Braun und Ockertöne sowie die weißen kalligraphischen Inschriften finden wir an den Wänden und Decken, sei es innen oder außen. Die kalligraphischen Inschriften auf den Kachelverkleidungen stammen von dem bekanntesten Kalligraphen und Miniaturmaler aus dieser Zeit, dem um 1570 nach Christus in Maschad geborenen Ali Reza Abbasi, der während der Safaviden-Dynastie vorwiegend unter Schah Abbas I. in Isfahan tätig war. Im Hof der Moschee finden wir ein großes und ebenfalls mit bunten Kacheln verkleidetes Wasserbecken und zwei Shabistan, Gebetssaal. Das Shabistan auf der Ostseite ist größer, aber schlicht und ohne Verzierung. Und das Shabistan auf der Westseite ist kleiner und mit Kacheln verkleidet und dessen Mihrab, Kanzel, gehört zu den schönsten in Isfahaner Moscheen. Die große Kuppel, die über dem südlichen Shabistan, dem Hauptgebetssaal dieser Moschee, errichtet wurde, ist eine der höchsten Moscheekuppeln in Iran. Diese Kuppel ist doppelagig und beide Lagen sind in einem Abstand von 12 Metern errichtet worden. Die Außenkuppel hat eine Höhe von 52 Metern und die Kacheln, mit denen sie verkleidet wurde, sind in der Grundfarbe Türkis gehalten. Von Weitem verleiht diese mächtige Kuppel der Stadt einen besonderen Glanz. Durch die Doppelkuppel wurde erreicht, dass der Widerhall der Worte, die im Raum unter dieser Kuppel gesprochen werden, klar und deutlich ist und die Worte des Sprechers, der an diesem Ort oder von der Mihrab aus spricht, überall in der Moschee klar und deutlich gehört werden können.
Die Kachelarbeiten für die Verkleidung von Innen- und Außenwänden, Säulen, Ebenen und Minaretten erfolgten in der älteren Kachelmosaikmethode, wie wir sie insbesondere am Eingangsportal, das zuerst errichtet wurde, finden und später dann in der Siebenfarben-Kachelglasurmethode Haft Rank. Durch diese in der damaligen Zeit neu entwickelte Methode der farbigen Glasur von Kacheln konnte die Verschönerung der Moscheewände wesentlich schneller vorangebracht werden. Diese neue Glasurtechnik wurde entwickelt, da man nach einer Methode suchte, die schneller war als die Mosaikverkleidung. Für den Bau dieser Moschee wurden schätzungsweise 18 Millionen Ziegelsteine verbaut und für die Verkleidung rund 472.500 Kacheln verwendet. Im südwestlichen und südöstlichen Teil des Moscheekomplexes findet sich jeweils eine Religionsschule Madrasse. Die eine trägt den Namen Nasserie, die andere den Namen Soleimanie. Um den Hof der Moschee finden wir die Räume für die Schüler und Lehrer dieser Schulen. In der Schule südwestlich der Moschee finden sich ein einfacher Stein, der so angebracht wurde, dass er die tatsächliche Mittagszeit in Isfahan während aller vier Jahrzeiten anzeigt. Die Berechnung für die Platzierung dieses Steines wurde durch den bekannten iranischen Gelehrten, Mathematiker, Architekten und Astronomen Sheikh Bahai vorgenommen, der auch schon die Ausrichtung der Moschee nach Mekka berechnet hatte. Die Imam-Moschee in Isfahan zeichnet sich durch einige Unterschiede von anderen Moscheen aus. Einer dieser Unterschiede ist, dass kein Abschnitt der Moschee einem anderen gleich ist. Ein Beispiel sind die Kachelarbeiten. Keine Deckenverkleidung und auch keine Wandverkleidung gleicht der anderen in Farben und Ornamenten. Im Eingangsportal und auf beiden Seiten der Moschee findet sich jeweils ein riesiges, pokalähnliches, steinernes Becken, das jeweils aus einem Steinblock gehauen ist. Diese Becken fungieren wie ein Gefäß zur Kühlhaltung von Wasser. Die Pracht und Größe der Imam-Moschee hatte sehr viele Experten und Architekturliebhaber angezogen. Einer von ihnen ist Professor Arthur Popp, der bekannte amerikanische Archäologe und Iranologe. Er sagte Folgendes über die Imam-Moschee in Isfahan. Dieses historische Monument ist ein Symbol für den Höhepunkt des 1000-jährigen Moscheenbaus in Iran. Wenn wir auch von der Pracht der Ornamente und Muster überwältigt werden, so helfen doch die sich wiederholenden harmonischen Elemente und Symmetrie der Gebäudeteile und Gewölbe und der parallel angelegten Ebene sowie die dominierenden Farben, die auf der Oberfläche des Bauwerkes gleichmäßig verteilt sind, dem Betrachter dessen Schönheit zu begreifen. Beim nächsten Mal, liebe Hörerfreunde, wollen wir Ihnen dann über die hohe Pforte auf der Westseite des Imamplatzes in Isfahan berichten. Bis dahin, Ihnen allen eine gute Zeit.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Masih Maryami mit dem Titel Voyaz Shabeman.
شمع لرزانم از شب گریزانم که از غم فزون گردد تاب و تب من وای از شب چون فراز آید افسانه ساز آید آید ز تنهایی جان بر لب من وای از شب من
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe islamischer Lebensstil. Weiterhin guten Empfang.
Islamischer Lebensstil. Wir alle möchten ein glückliches und frohes Leben haben. Lebensfreude gibt dem Menschen das Gefühl der Zufriedenheit. Viele sind daran interessiert zu erfahren, wie sie an Lebensfreude gelangen können. Einige Möglichkeiten, an beständige Lebensfreude zu gelangen, haben wir im letzten Teil beschrieben. Heute setzen wir das Thema fort. Lachen ist das äußere Zeichen für Freude und trägt zum frohen Leben bei. Lachen stimmt nicht nur fröhlich, sondern ist auch für unsere Gesundheit gut. Es stärkt das Immunsystem des Körpers und reduziert Stresshormone. Auch wird die Sauerstoffaufnahme verbessert. Lachende und lächelnde Gesichter wirken sich günstig auf die psychische Gesundheit der Gesellschaft aus. Deshalb empfiehlt der Islam, dass Gläubige den anderen mit einem Lächeln und einem fröhlichen Gesicht begegnen sollten, und zwar auch dann, wenn sie im Herzen Kummer haben. Ein freundliches Lächeln lässt das Eis in den zwischenmenschlichen Beziehungen auftauen und vertreibt Antisympathien. Und wenn wir lachen, ist es für Körper und Seele gut, natürlich nur unter der Bedingung, dass es angebracht ist und anderen nicht schadet. Der Islam empfiehlt das Lächeln und das Lachen, aber er mahnt dennoch vor einem schallenden und anhaltenden Gelächter und gestattet nicht, dass sich die Muslime damit amüsieren, einander lächerlich zu machen und zu verspotten. Ein fröhliches Gesicht, gutes Verhalten und eine geeignete Sprechweise sind Dinge, die allgemein begrüßt werden und jeder von den anderen erwartet. Sie halten den Menschen jung und frisch. Der Heilige Koran hat den Propheten Salawatullah alai wegen seiner freundlichen Art gelobt und Imam Ali alaihi salam hat übel Gelauntheit und Aggressivität als eine Art Wahnsinn bezeichnet und seine gläubigen Freunde aufgerufen, bei Begegnungen mit anderen gut gelaunt und herzlich zu sein. Imam Ali alaihi salam unterhielt sich mit seinen engen Gefährten auf nette, fröhliche Art. Und Imam Sadiq alaihi salam, ein edler Nachkomme des Propheten, hat gesagt, dass es ein gutes Werk ist, wenn der Muslim seinem Glaubensbruder mit einem freundlichen Lächeln begegnet. Er empfahl: Sei bescheiden, rede angenehm und begegne deinem Glaubensbruder mit guter Laune. Ein gepflegtes Aussehen und die Benutzung eines Duftstoffes haben eine erfreuliche und erfrischende Wirkung auf Geist und Seele. Der Prophet des Islams, Salawatullah alai, war das Vorbild der Gläubigen und achtete auf saubere Kleidung. Er benutzte auch Duftstoff und hat gesagt: Reinigt eure Kleidung, putzt euch die Zähne und seid gepflegt. Zweifelsohne wirken sich ein gepflegtes Aussehen und Wohlgeruch positiv auf die menschlichen Beziehungen aus und steuern zur guten Laune bei. Die Pflege der Verwandtschafts- und Freundschaftsbeziehungen bringt ebenso Freude ins Leben, und es heißt, dass jemand länger lebt, der diese gute Sitte beachtet, die Sele Rahim, wie sie im Islam genannt wird. Ein Grund dafür mag darin bestehen, dass der Mensch seelisch entlastet wird, wenn er Besuche macht oder Besuche empfängt und die Unterhaltung mit den anderen sich günstig auf Leib und Seele auswirken. Die beste Art von Sele Rahim beginnt bei den Eheleuten. Wenn Mann und Frau zusammensitzen und sich freundlich unterhalten und gemeinsam über Angelegenheiten beraten, können sie sicher sein, dass die Lebensfreude direkt vor ihrer Haustür steht. Sie helfen einander bei Problemen und Gott wird ihnen wegen ihrer guten Beziehungen und dem Verständnis füreinander ein Leben bescheren, in dem Freude und Fröhlichkeit in ihrem Haus der Gast sein wird. Die Pflege der guten Beziehungen, Gespräche und Begegnungen wirken wohltuend auf Geiste und Seele. Im Kreise von guten und rechtschaffenen Menschen zu sein, bereitet Freude und befreit von trüben Gedanken.
Das Reisen bringt ebenso Lebensfreude. Der ständige Aufenthalt in einem begrenzten Raum und die routinemäßige tägliche Arbeit und Alltagsgespräche und Treffen ermüden Körper bzw. Seele und führen zu Frust. Manchmal ist der Mensch von den täglichen Ereignissen so überfordert, dass ihm das Leben vergällt wird. Aber auf einer Reise kann er von den täglichen Problemen und dem Alltagslärm abschalten und auf diese Weise neue Kräfte sammeln. Selbst wenn es nur ein Tagesausflug ist. Der Prophet des Islam, Salawatullah alaih, hat mit folgendem Hadith auf den Vorteil des Reisens hingewiesen. Begebt euch auf Reisen, damit ihr gesund bleibt. Imam Ali alaihi salam hat ebenso über die positive Wirkung einer Reise gesagt: Entfernt euch von eurem Heimatort, um an Fortschritt zu gelangen, und unternehmet Reisen, denn Reisen bietet 5 Vorteile. Es stimmt Geist und Seele froh, man kann ein Einkommen fürs Leben erwerben, man kann sich Wissen aneignen und Erfahrung sammeln, Lebenssitten erlernen und mit Persönlichkeiten und Menschen mit hohen Eigenschaften Bekanntschaft schließen. Gesundheit ist ein hoher Segen Gottes und wirkt sich entscheidend auf den Frohsinn aus. Dieser Segen ist nicht immer gewährleistet und sein Wert wird erst richtig verspürt, wenn er verloren geht. Die Gesundheit ist ein Segen, der mit weiteren materiellen und immateriellen Möglichkeiten verknüpft ist und dem Menschen hilft, weiteren göttlichen Segen zu genießen. Deshalb hat der Prophet Gottes, Salawatullah alaih, gesagt, das Leben kann nur bei Gesundheit richtig genutzt werden. Eine wichtige Empfehlung zur Nutzung der Gesundheit ist die Empfehlung, Sport zu betreiben. Denn auch Sport sorgt für Lebensfreude. Zwischen Körper und Seele besteht eine direkte Wechselbeziehung. Wenn wir uns körperlich wohlfühlen, wirkt dies gegen Melancholie und Depressionen. Und deshalb heißt es hier auch, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Der Prophet des Islam, Salawatullah alaih, sagt, betreib Sport und Spiele und habt Unterhaltung. Für wahr, ich werde traurig, wenn ihr bei der Betreibung eurer Religion müde und freudlos seid. Fröhlichkeit ist auch durch ein lustiges, scherzhaftes Gespräch mit anderen zu erreichen, natürlich ohne dabei Spott zu treiben. Der Prophet des Islams sagt, dass ein Gläubiger gerne scherzt. In den Überlieferungen heißt es, dass ein Gläubiger freundlich mit anderen umgeht und gerne scherzt, während ein Heuchler schlecht gelaunt und grimmig ist. Der Prophet Salawatullah alaih hat manchmal mit den Muslimen gescherzt, um den Kummer in ihrem Gesicht zu vertreiben und sie zum Lachen zu bringen. Imam Ali alaihissalam sagt darüber, Es war die Art des Propheten Gottes, dass er, wenn er einen seiner Gefährten traurig sah, diesen mit einem Scherz aufmunterte. Er pflegte zu sagen, Gott mag es nicht, wenn der Mensch mürrisch zu seinen Freunden ist. Ein Gefährte Imam Sadiqs alaihi salam namens Yunus Shaybani berichtet, einmal fragte mich Imam Sadiq alaihi salam, wo kommt das Scherzen bei euch zu stehen? Da sagte ich, ich scherze wenig. Er aber sagte, du solltest nicht so sein, Scherzen gehört zweifelsohne zu einem guten freundlichen Verhalten und du stimmst damit gewiss deinen Bruder im Glauben fröhlich. Der Prophet Gottes, Salawatullah alai, hat mit den anderen gescherzt und wollte, dass sie fröhlich sind. Natürlich ist Scherzen nur unter gewissen Bedingungen wertvoll. Wenn bestimmte Grenzen nicht mehr eingehalten werden, dann schlägt Scherzen in das Gegenteil um und löst anstatt Heiterkeit Überdruss aus. Imam Ali alaihi salam sagt, kein Mensch wird in den Genuss des Glaubens kommen, wenn er nicht vom Lügen beim Scherzen und im Ernst ablässt. Außerdem ist Scherzen auch nur dann von Wert, wenn jemand nicht damit übertreibt. Der Prophet des Islams sagt, zu viel Scherzen schadet dem Ansehen und löscht den Glauben aus.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastoday ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.